Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Mit messianischem Eifer gegen sogenanntes Satanswerk. Ein Artikel von Rainer Werning, verantwortlich Redaktion. Philippinen. Das Regime von Rodrigo R. Duterte versagt bei der Covid-19-Pandemiebekämpfung auf ganzer Linie. Nun lässt es seine militärischen Kettenhunde selbst gegen jene los, die sich in Eigenregie zu helfen wissen. Anfang April ereignete sich in General Trias, einer Stadt in der südlich von Manila gelegenen Provinz Cavite, ein aufsehenerregender Fall. Dort war unter anderem der 28-jährige Darren Manaok Peñarredondo von lokalen Polizeikräften aufgegriffen worden, als er trotz bestehender Ausgangssperre für sich und seine Familie Wasser holen wollte. Zur Strafe wurde Peñarredondo und andere Quarantäneverletzer von den diensthabenden Polizisten gezwungen, insgesamt 300 Liegestützen und Kniebeugen zu absolvieren. Der Cousin des Opfers, Adrian Lucenia, sagte später gegenüber Reportern, Darren, der ein Herzleiden hatte, war nach seiner Rückkehr kaum in der Lage zu gehen. Er taumelte, konnte keine Treppen mehr steigen, brach zusammen und sein Gesicht färbte sich violett. Trotz mehrerer Versuche, ihn wiederzubeleben, verstarb er am übernächsten Tag. Ebenfalls Anfang April kritisierte Human Rights Watch, dass Quarantäneregelbrecher während einer der weltweit harschesten und am längsten andauernden Lockdowns von der Polizei und lokalen Beamten in der Provinz Lugana, auch südlich von Manila gelegen, in Hundekäfige eingesperrt und andere gezwungen wurden, in brütender Mittagshitze auszuharren. Für das Regime sind diese Menschen Kriminelle und Schwerverbrecher, die genauso martialisch gejagt werden wie Drogenabhängige und Kommunisten. Bei selbst harmlosen Verstößen gegen die strikten Quarantäneverordnungen gilt der unmissverständliche Befehl Dutertes an seine Soldaten und Polizisten, Zitat, wenn es Ärger gibt oder zur Gewalt kommt und euer Leben in Gefahr ist, dann schießt sie tot, Zitat Ende. Er, der Präsident, decke ein solches Verhalten und stehe notfalls dafür gerade. Wie selbstherrliche Warlords patrouillieren heute bis buchstäblich an die Zähne bewaffnete Polizisten und Soldaten in den zahlreichen Armenvierteln auf dem Archipel. Ebenfalls Anfang April kritisierte Human Rights Watch, dass Quarantäneregelbrecher während einer der weltweit harschesten und am längsten andauernden Lockdowns von der Polizei und lokalen Beamten in der Provinz Lugana, auch südlich von Manila gelegen, in Hundekäfige eingesperrt und andere gezwungen wurden, in brütender Mittagshitze auszuharren. Für das Regime sind diese Menschen Kriminelle und Schwerverbrecher, die genauso martialisch gejagt werden wie Drogenabhängige und Kommunisten. Bei selbst harmlosen Verstößen gegen die strikten Quarantäneverordnungen gilt der unmissverständliche Befehl Dutertes an seine Soldaten und Polizisten, Zitat, wenn es Ärger gibt oder zur Gewalt kommt und euer Leben in Gefahr ist, dann schießt sie tot, Zitat Ende. Er, der Präsident, decke ein solches Verhalten und stehe notfalls dafür gerade. Wie selbstherrliche Warlords patrouillieren heute bis buchstäblich an die Zähne bewaffnete Polizisten und Soldaten in den zahlreichen Armenvierteln auf dem Archipel. Gleichzeitig dienen sie als makabre Kulisse solcher Dokumentarfilme und Reportagen wie On the President's Order von 2019 und Dutertes Methoden im Schatten des Virus von 2020. Staatsversagen. Und dann das. Mitte April ging plötzlich aus Sicht der antikommunistischen Betonmischer und Hardliner innerhalb der philippinischen Streitkräfte AFP ein neues, bösartiges kommunistisches Gespenst im Lande um. Das Gespenst der sogenannten Community Pantries. Da hatte es doch glatt die 26-jährige Ana Patricia Noon gewagt, als erste Person im Großraum Manila einen Bambuskarren mit Lebensmitteln öffentlich aufzustellen und diese an die Ärmsten der Armen kostenlos zu verteilen. Gemäß dem philippinischen Motto, gib, was immer du kannst, nimm nur, was du brauchst. Sie appellierte damit an die Bayaninyan, was für Filipinos der Inbegriff unmittelbarer Nachbarschaftshilfe ist. Zur Illustration wird gern auf solche Dorfszenen verwiesen, wo Menschen in Gemeinschaftsanstrengung gefertigte Bambus- oder Nipa-Hütten auf Schultern gestemmt von einem Ort zur neuen Heimstätte transportieren. Frau Noons Appell fand in Windeseile überall im Lande Nachahmer. Prinz Kenix Aldama, Sozialwissenschaftler und Vizepräsident der Philippinischen Soziologischen Gesellschaft, konstatierte am 22. April im Online-Magazin Rappler, Zitat, die Hungernden zu ernähren und die Menschen miteinander zu verbinden, sind die beabsichtigten Ziele der Gemeinschaftsverpflegung. Aber ihr kontinuierliches Auftauchen sagt uns noch etwas anderes. Die Schwäche des Staates. Die Gemeinschaftsverpflegung ist eine bedeutende Bewegung. Aber sie kann uns nicht vor der Pandemie retten. Und zwar aus dem entscheidenden Grund, dass sie für einen bestimmten Zweck konzipiert sind. Sie füllen den Magen, aber sie können das Virus nicht ausrotten. Sie können einer Familie zu einem bestimmten Zeitpunkt Essen auf den Tisch bringen, aber die langfristigen Auswirkungen dieser Pandemie erfordern eine Reihe von Programmen und Maßnahmen, die unsere Mittel zum Überleben der Menschheit sichern. Nahrung, Gesundheit, Arbeitsplätze, Bildung und Technologie. Zitat Ende. Und Aldama ergänzte, Zitat, Duterte selbst hat durch seine populistische Rhetorik versucht, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die komplexen Probleme wie illegale Drogen, Bestechung und Korruption sowie territoriale Streitigkeiten nur von ihm selbst gelöst werden können. Er hat in seinen Reden sogar die Fähigkeit des Rechtsstaates und die Rolle der demokratischen Institutionen herabgewürdigt. In seinen wöchentlichen Ansprachen an die Nation über die Reaktionen unseres Landes auf die Pandemie bleibt sein Stil derselbe. Er war zuversichtlich, dass das Virus auf natürliche Weise verschwinden wird. Er versicherte uns, dass die Impfstoffe bald da sein werden und dass wir einfach abwarten sollten. Aber was die Menschen brauchen und von der Regierung fordern, geht weit über reine Rhetorik hinaus. Was uns retten wird, sind nicht die Worte und der vereinfachte Ansatz eines starken Mannes in diesem schwachen Staat, sondern konkrete und effektive Lösungen mit langfristigem Nutzen wie Massentests, Impfungen und gute Krankenhausleistungen. Die aktuelle Situation offenbart die Unzulänglichkeiten und Grenzen der derzeitigen Regierung. Mit falschen Prioritäten, Korruption im Gesundheitssystem und unklaren und unwirksamen Lösungen zur Bekämpfung der Pandemie können die Menschen spüren, dass sie nicht ihre Hoffnungen auf den starken Mann setzen können. Zitat Ende. Zitat, die Gemeinschaftsverpflegungsstellen sind Ausdruck einer neuen Solidarität. So heißt es in einer am 18. April publizierten Studie, die in Gemeinschaftsarbeit zwischen der Philippinischen Soziologischen Gesellschaft PSS und Oxfam Philippines entstanden ist. Zitat, die aus dem kollektiven Trauma während der Pandemie entstanden ist. Jetzt, da sich die Menschen in diesen emanzipatorischen, viralen Räumen versammelt haben, sollten diese gegen den Zynismus derjenigen verteidigt werden, die ihr noch nicht erwachtes politisches Potenzial fürchten. Die Gemeinschaftsspeicher sind noch keine Versammlungs- oder Demonstrationsorte, aber die materiellen Bedingungen des Mangels und der Frustration könnte sie in sehr naher Zukunft zu offenen Orten des Widerstandes machen, Zitat Ende. Der Anthropologe und Kolumnist der Tageszeitung Philippine Daily Inquirer, Gideon Lasco, twitterte die in diesem Zusammenhang schon fast subversiv anmutende Frage, Zitat, wie kommt es, dass so kleine Initiativen mit so wenig so viel erreichen und unsere Regierung mit so viel nur so wenig zustande bringt, Zitat Ende. Schroffe soziale Gegensätze. Zitat, das Versäumnis, das Virus einzudämmen und die mangelnde fiskalische Unterstützung bedeuten, dass die Philippinen die langsamste Erholung in der Region erleben, Zitat Ende, konstatierte die in London ansässige Denkfabrik Capital Economics in ihrem Wirtschaftsausblick vom 21. April. Tatsächlich durchläuft der Inselstaat mit seiner 108 Millionen Einwohner zählenden Bevölkerung seine verheerendste Wirtschaftskrise. Immer mehr Menschen hungern, weil die Covid-19-Pandemie neben einem rasanten Anstieg von Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung zum Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um knapp 10% gegenüber dem Vorjahr führte. Die mit Abstand schlechteste wirtschaftliche Performance in der gesamten Region Ostasien und Westpazifik. Die düstere Sichtweise deckt sich mit den Einschätzungen von Ratingagenturen ebenso wie mit jenen der Weltbank und der in Manila beheimatete asiatischen Entwicklungsbank ADB, wonach die Covid-19-Situation laut Stand am 6. Mai 1,08 Millionen Infizierte, 17.991 Tote in den Philippinen katastrophal sei. Dieselben Institute gehen davon aus, dass das Land bis mindestens Anfang 2023 das Schlusslicht in der gesamten Region bleiben wird. Laut einer im März 2021 publizierten Umfrage des Asian Development Bank Institutes, kurz ADBI, mussten 67% der philippinischen Haushalte binnen einen Jahres Einkommenseinbußen von mehr als 25% aufgrund der Pandemie hinnehmen. An zweiter Stelle rangiert Indonesien mit 64% der Haushalte und an letzter Stelle Malaysia mit 40%. Eine weitere Aufschlüsselung der Daten zeigt, dass mehr philippinische Haushalte während der Pandemie die stärksten Einkommenseinbußen erlitten als in allen anderen 9 Mitgliedstaaten der Vereinigung Südostasiatischer Nationen, kurz ASEAN. Bei etwa 21% der philippinischen Haushalte fiel das Einkommen um mehr als 75%. In 3 Ländern, Kambodscha, Indonesien und Thailand, mussten 11% der Haushalte während der Pandemie einen solchen Einkommensrückgang hinnehmen. Vietnam verzeichnete mit 4% den geringsten Wert. Einen Einkommensrückgang von mehr als 50% hatten 41% der philippinischen Haushalte zu verzeichnen und Indonesien liegt mit 27% der Haushalte an zweiter Stelle, während Vietnam mit 15% den niedrigsten Wert aufwies. Am 18. April konstatierte Moody's Analytics in ihrem Report, Zitat, die mangelnde Kontrolle der Pandemie, die Unfähigkeit, Impfstoffe zu beschaffen und die relative Entfernung von den Exportlieferketten tragen dazu bei, dass die Philippinen zu den mit Abstand schwächsten Ländern der Region gehören, Zitat Ende. Korruption im Gesundheitssektor und die vergleichsweise mickrige Bereitstellung von lediglich 117 Milliarden Peso für die Pandemiebekämpfung im Vergleich zu avisierten 1,1 Billionen Peso für ehrgeizige Infrastrukturvorhaben offenbaren zudem eine falsche Prioritätensetzung des Regimes. Gerade einmal 4% des laufenden Staatsbudgets sind für die Bekämpfung von Covid-19 vorgesehen. Und nur 1,3% der Bevölkerung sind bis dato geimpft. Als Archipel mit über 7000 Inseln gehören die Philippinen überdies zu den anfälligsten Ländern der Welt für Naturkatastrophen. Darüber hinaus, resümiert die renommierte medizinische Fachzeitschrift The Lancet, wurde der langjährige Kampf gegen Infektionskrankheiten durch den Anstieg von nicht übertragbaren Krankheiten aufgrund von Änderungen des Lebensstils und einer Zunahme von Risikoverhaltensweisen verstärkt. Diese Probleme haben die Bevölkerung für die schweren negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie prädisponiert. Neben den indirekten gesundheitlichen Verlusten durch die Pandemie und die damit verbundene politische Reaktion gibt es indirekte gesundheitliche Verluste, die schwer abzuschätzen sind. Zum Beispiel, wenn Ressourcen für das Gesundheitswesen von anderen wichtigen Bereichen abgezogen wurden. Als schriller Kontrast zu alledem: Das kumulierte Vermögen der 17 philippinischen Milliardäre beläuft sich gegenwärtig auf 45,6 Milliarden Dollar. Umgerechnet sind das 2,2 Millionen Peso, basierend auf der aktuellen Forbes-Liste. Etwa der Hälfte des laufenden Staatshaushaltes in Höhe von 4,5 Billionen Peso, umgerechnet sind das 93,7 Milliarden US-Dollar. Trotz oder wegen der Coronavirus-Pandemie vermochten die philippinischen Milliardäre ihren Reichtum zu vergrößern. Laut Forbes führt die Liste unter den weltweit 2.755 erfassten Milliardären den Immobilienmagnaten Manuel Villar als reichsten Filipino auf. Dessen Vermögen stieg um 28,6% von 5,6 Milliarden Dollar im Jahr 2020 auf 7,2 Milliarden Dollar im Jahr 2021 an. Antikommunismus aller Orten. So rasch sich die Community Pantries landesweit verbreiteten, so knallhart erfolgten die Reaktionen der staatlichen Sicherheitskräfte. Vor allem seitens des Frontmannes in puncto nationale Sicherheit und öffentliche Ordnung, Generalleutnant Antonio G. Barlade Jr. Gegenüber Lokalreportern erklärte der General am 20. April wörtlich, Zitat, das ist eine Person, Anna, Patricia, richtig? Dasselbe mit Satan. Satan gab Eva einen Apfel. Da hat alles angefangen, Zitat Ende. Und Palade fügte hinzu, Zitat, ich beziehe mich hier auf die große Organisation, die wohl hinter all dem steckt. Wieso wurden die Community Pantries plötzlich aus dem Boden gestampft? Warum haben sie nur ein einziges Thema, Zitat Ende? Was zu erwarten war, ließ nicht lange auf sich warten. Frau Noon und ihre Mitstreiter wurden eingeschüchtert und gezwungen, ihre Aktionen einige Tage einzustellen. Derweil wurde ihre Idee gekapert und rasch instrumentalisiert. Im Norden der größten südlichen Insel Mindanao entstanden auf Anweisung des Büros der Nationalpolizei in der Region X eigene Nahrungsmittelbestände mit der Bezeichnung Barangay Nanyan, um als kombinierte Polizei-Gemeindeaktivität in Anführungszeichen die Herzen und Hirne der Bevölkerung für sich zu gewinnen. Für Pallade und seine engsten Vertrauten stand sofort fest, dass die Community Pantries eigentlich kommunistisches Teufelswerk und aus dem politischen Untergrund gesteuert sind. Manipuliert von der Kommunistischen Partei der Philippinen CPP und ihrem bewaffneten Arm, der neuen Volksarmee NPA, um so neue Mitglieder zu rekrutieren. Seit der Jahreswende 1968-69 führen sie einen erbitterten Guerillakrieg gegen die Zentralregierung in Manila. In ganz Südostasien, wo die meisten kommunistischen Parteien längst von der politischen Bühne verschwunden sind, bilden die Philippinen eine Ausnahme. Dort, so die Position der CP und der NPA, existiere mit den drei Hauptübeln Feudalismus, Imperialismus und bürokratischer Kapitalismus ein legitimes Angriffsziel, um damit gleichzeitig Massenarmut, grassierender Korruption und omnipräsenten politischen Dynastien einen Riegel vorzuschieben. Sie legt fest, dass die Counterinsurgency, also die sogenannte Aufstandsbekämpfung, fortan als gesamtnationale Aufgabe gilt. Der laut dieser Order frisch gekürten nationalen Taskforce zur Beendigung des lokalen kommunistischen bewaffneten Konflikts, kurz MTF-ECLIC, obliegt es, des Präsidenten Counterinsurgency-Strategie bis zum Ende seiner Amtszeit Ende Juni 2022 auf Teufel komm raus erfolgreich umzusetzen. Dirigiert wird die MTF-ECLIC von hochrangigen Militärs und ehemaligen Generalstabschefs mit Duterte als ihrem Vorsitzenden und eben Generalleutnant Pallade als ihrem Sprecher. In Personalunion ist Pallade aber auch Oberbefehlshaber des Südluzon-Kommandos der Streitkräfte AFP, das in den südlich von Manila gelegenen Provinzen für die Counterinsurgency mitverantwortlich ist. Dort kam es vor allem seit Jahresbeginn zu einer systematischen Hatz auf fortschrittliche Gewerkschafter, Arbeiter- und Bauernführer, Fischerleute sowie kritische Studenten, Kirchenleute und Umweltschützer. Allein am 7. März, landesweit als sogenannter Blutsonntag bekannt, wurden im Großraum Manila 9 Sozialaktivisten ermordet und 6 weitere mit fadenscheinigen Begründungen verhaftet. Allesamt Opfer des sogenannten Red Tagging, der Brandmarkung als terroristische Kommunisten, was zum Markenzeichen unter Pallade geworden ist. Pallade genießt überdies das Privileg, sich in der ältesten Tageszeitung des Landes, in der Manila Times, mit seinen antikommunistischen Hetztiraden als Kolumnist äußern zu dürfen. In zahlreichen seiner dort publizierten Texte beklagt er sich darüber, dass es die staatlichen Organe in der Vergangenheit leider versäumt hätten, nicht schon viel früher die CPP und NPA beseitigt zu haben. Die mit ihnen geführten Friedensverhandlungen seien vertane Zeit gewesen und hätten die jeweiligen Regierungen in Manila lediglich eingelullt. Insgesamt zählte Pallade zu jenen AFP-Garde, die gerne die sogenannte Jakarta-Methode exekutiert sähen. In seinem Buch »The Jakarta Method, Washington's Anti-Communist Crusade and the Mass Murder Program that Shaped Our World«, erschienen in New York 2020 bei Public Affairs, beschreibt der Autor Vincent Bevins, wie unter anderem in Indonesien Mitte der 1960er Jahre die damals weltweit drittgrößte kommunistische Partei, die Kommunistische Partei Indonesiens PKI, im Zuge der Machtergreifung durch General Suharto nahezu physisch liquidiert wurde. Suharto und seine Komplizen, tatkräftig assistiert vom US-amerikanischen Geheimdienst CIA, arbeiteten buchstäblich schwarze Listen mit den Namen von PKI-Funktionären unterschiedlichen Grads sowie einfache PKI-Mitglieder und Sympathisanten ab. Das Todesurteil für mindestens 1 Million Menschen. Dynastische Ambitionen. Die antikommunistische Rundumschläge von General Pallade richteten sich in den vergangenen Wochen auch gegen Mitglieder des Abgeordnetenhauses, bekannte Schauspielerinnen und sogar Angestellte im Senat. Das hat selbst Senatoren und den nationalen Sicherheitsberater Hermogenes Esperon Jr. auf den Plan gerufen, die das Image der AFP durch das wilde Gebaren Pallades ramponiert sehen. Gegenüber den Nachdenkseiten erklärte der seit über 3 Jahrzehnten im niederländischen Utrecht im Exil lebende Gründungsvorsitzende der CPP, José María Sisson, Zitat: Der hochgradige Psychopath und Killer Duterte und seine militärischen Kettenhunde, allen voran Pallade, sind momentan die besten Rekrutierer für unsere Sache. Letzterer sieht überall und in allem rot und handelt es sich dabei nur um Tomaten. Schließlich erkennen die Menschen glasklar, dass der Wahlspruch der sogenannten Community Pantries von den Herrschenden tagtäglich ins Gegenteil verkehrt wird. Nehmt, was ihr kriegen könnt und lasst für andere nichts mehr übrig. Zitat Ende. Ende April eskalierte der Schlagabtausch zwischen den Kontrahenten. Als der Ruf laut wurde, die kumulierte Summe von annähernd 25 Milliarden Peso, umgerechnet 525 Millionen US-Dollar, für das diesjährige Budget der NTF-LACAC sowie des Etats für vertrauliche und geheimdienstliche Zwecke des Präsidialamtes für die dringendere Pandemiebekämpfung einzusetzen, beschimpfte Pallade die Senatoren als dumm. Schließlich hätten diese Ende 2020 den jeweiligen Budgets zugestimmt. Hinter diesem Streit wittern Regimegegner bereits das Schmieren der präsidialen Wahlkampfmaschinerie. Anfang Mai 2022 stehen die nächsten allgemeinen Wahlen an. Bereits heute gilt die Bürgermeister von Davao City, der größten Hafenstadt im Süden, im Rennen um das höchste Staatsamt als mit Abstand aussichtsreichste Kandidatin. Es ist dies keine geringere als Sara Duterte Carpio, die Tochter des Präsidenten. Sie beerbte ihren Vater im Sommer 2016, nachdem dieser 1988 die längste Zeit als Chef in Davaos Rathaus residiert hatte. Und nebst Sara thronen in trauten Familienbusiness Bruder Pablo als Vizebürgermeister und Bruder Paolo als Kongressabgeordneter des ersten Distrikts von Davao City. In der Espina Varona, eine der landesweit prominentesten Bloggerinnen und scharfe Regimegegnerin, sandte diesem Autor kürzlich eine Mail, in der es heißt, Zitat: Die Philippinen stehen am Rande der roten Zone. Dennoch hören wir immer noch auf Apologeten, die versuchen, die Realität zu verdrehen. Sie geben fast schon den Patienten in den Krankenhäusern die Schuld daran, dass wartende Patienten draußen auf Parkplätzen sterben. Aber sie haben nicht gehandelt, als es um die wirtschaftliche Absicherung von Notfällen ging. Die Gefahrenzulage kommt in manchen Bereichen ein Jahr zu spät. Heute ruft das Regime nach Helden. So viele sind gestorben, so viele sind krank. Duterte indes hat nichts unversucht gelassen, Helden für das Verbrechen, Richtiges zu tun, zu stürzen. Er stiftet laufend Verwirrung und hindert das Volk daran, zusammenzufinden. Wenn der Präsident schon keine Führungspersönlichkeit sein kann, sollte er wenigstens von der Bühne abtreten und gehen. Zitat Ende. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de und im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.